Inforadio Podcast.
Apropos China im Jahr 2030. Als künftige Weltmacht wird China darüber mitentscheiden, ob der Weltfrieden bewahrt und eine Weltklimakatastrophe noch abgewendet werden kann. Der politische Einfluss des Landes wird so gewaltig sein, dass eine neue Weltordnung entsteht. Das sagen die Experten voraus, die wir zu dieser Diskussion hier eingeladen haben. Ich begrüße auf dem Podium Professor Dr. Rolf Krämer, der mit Unterbrechungen seit 1982 in China lebt. Er ist Dekan und Vizepräsident der China Europe International Business School, eine der führenden Hochschulen in Asien. Herr Krämer, Sie leben in Shanghai und sind heute hier. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Frau Magali Menon lebt ebenfalls in Shanghai. Sie ist Leiterin der Abteilung Bauen, Energie und Umwelt an der Deutschen Außenhandelskammer. Und Frau Menon ist spezialisiert auf die Markteinführung von Firmen mit ökologischem Know-how. Sie leben seit 8 Jahren in China. Sie sind heute hier. Auch darüber sind wir glücklich. Schön, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank, vielen gerne.
Aus Berlin kommt Professor Dr. Eberhard Sandschneider, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Sandschneider ist Autor des Buches Globale Rivalen, Chinas unheimlicher Aufstieg und die Ohnmacht des Westens. Herr Sandschneider, ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind.
Herzlichen Dank.
Ja, und als Mitveranstalter dieser Diskussionsrunde begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Rolf Kreibich, Direktor des IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Mitglied des World Future Council. Herr Kreibich hat die Studie China 2030 verfasst, die Grundlage dieser Diskussion werden wird. Schön, dass Sie da sind. So, jetzt brauchen Sie nicht zu klatschen. Mein Name ist Ute Holzhey und ich muss mich wirklich darüber freuen, wie viele Leute hier gekommen sind, Interesse an dieser Diskussion haben und auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ja, Sie können sich auch selber beklatschen, das ist nicht weiter schlimm. Was ich sagen muss, man wundert sich ja darüber, dass wir über China diskutieren wollen und ich keinen gebürtigen Chinesen hier auf der Bühne habe. Ich muss sagen, dass IZT und wir haben uns sehr bemüht, einen Chinesen hier auf die Bühne zu bekommen. Gerade ja auch, weil wir diese Veranstaltung im Rahmen der Asien-Pazifik-Wochen veranstaltet haben. Leider ist uns das nicht gelungen. Also wir haben uns bemüht, es hat leider nicht geklappt und so sitzen wir denn jetzt hier eigentlich als Europäer und sprechen über China, aber das wird sicher interessant. Szenarien China 2030. Herr Kreibich, wir wollen mit dem positiven Szenario anfangen. Wichtiger Bestandteil Ihrer wissenschaftlichen Abhandlung ist ja der Demokratisierungsprozess in China. Das finde ich ganz interessant, weil bislang sieht man den ja zumindest hier in Europa noch nicht.
Es gibt mehrere Parameter dafür. Der erste ist natürlich der, dass China sich versucht, in eine Entwicklung hineinzuentwickeln, die sich mit dem von den Vereinten Nationen dargestellten Agenda 21 von der Rio-Konferenz, nämlich der nachhaltigen Entwicklung, konsequent verschreibt. Das heißt also, zur wirtschaftlichen und Beschäftigungsentwicklung zusätzlich die gleiche und die wichtige Aufgabe zu lösen, die Umwelt und die natürlichen und die Lebensressourcen zu erhalten. Das heißt, dass sie sehr stark darauf ausgerichtet sein sollten, auch eine gewisse Form der sozialen Gerechtigkeit und der Chancengleichheit zu produzieren, was wir leider bei uns hier auch nicht haben. Das ist ein Riesenproblem. Aber die Schere von Arm und Reich geht gigantisch auseinander. Und ich will nur eine Zahl nennen. Wir hatten im Jahr 2008 in China etwa 84.000 kleine und mittlere Unruhen aus sozialen Spannungsgründen heraus, was ja alles unter den Teppich gefegt wird. Positiv wäre jetzt zum Beispiel, dass man ganz klar darauf hinausgeht, dass man alsbald versucht, den Menschen mehr Bewegungsfreiheit zu geben, zum Beispiel durch freiere Wahlen in den Kommunen vielleicht zu Beginn, dann in den Provinzen, indem man beispielsweise sagt, ein bestimmter Anteil von Kandidaten wird nach wie vor von der KP Chinas gestellt und ein bestimmter Anteil aus der sonstigen Bevölkerung, das heißt also über Massenorganisationen, über zivilgesellschaftliche Gruppen und so weiter.
Sie sagen eben, so ein Demokratisierungsprozess, wie immer der denn auch aussieht, der muss ja nicht aussehen wie bei uns, ist ganz entscheidend, damit China sich positiv entwickeln kann. Herr Krämer, gibt es schon solche Tendenzen in China? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt zum 60. Jubiläum der Volksrepublik China diese Aufmärsche wieder gesehen habe und seit 30 Jahren, da tut sich überhaupt nichts. Da bekommt man auch so ein bisschen Angst, wenn man sich vergegenwärtigt, dass China ja auch eine riesige politische und militärische Macht ist. Also meine Frage an Sie, jenseits dieser althergebrachten Paraden, gibt es da Bestrebungen, können Sie Bestrebungen erkennen, hin zu einer Art Demokratisierungsprozess in China?
Es gibt Arbeitsgruppen in der Partei, im Regierungsapparat, die sich mit Demokratisierungsszenarien, will ich mal sagen, beschäftigen. Aber ich möchte eigentlich etwas anders auf die Frage antworten. Also ich bin jetzt seit fast 3 Jahrzehnten in China unterwegs. Man kann den Chinesen alles Mögliche vorhalten, aber man kann ihnen nicht vorhalten, sich nicht verändert zu haben. China hat sich in den letzten 30 Jahren nicht nur wirtschaftlich mehrfach umgekrempelt. Natürlich nicht überall, aber an der Ostküste, das umfasst ja ein Gebiet von etwa von der größten Bevölkerungszahl Europas, ist das überhaupt nicht zu übersehen. Und die Mitwirkungsmöglichkeiten, die Diskussionsmöglichkeiten in öffentlichen Foren, in Zeitungen, in den Universitäten sind völlig anders als noch vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Das ist ein Teil eines langsamen und sehr langsamen Prozesses, den man vielleicht mit Demokratisierungsprozess labeln könnte, benennen könnte. Ich glaube nicht, dass das besonders wichtig ist, welches Label man dafür findet. Aber es finden sehr, sehr starke Veränderungen statt.
Sie hatten gerade von einer Kommission gesprochen, dann hatten Sie sich selber unterbrochen. Was macht diese Kommission? Eine Demokratisierungskommission? Oder?
Beschäftigen sich zum Beispiel mit den Fragen, auf welchen Ebenen man mit Wahlen arbeiten kann. Also etwa im Sinne von dessen, was Herr Kreibig gerade sagte. Es gibt auch, man muss auch etwas anderes noch sehen in China. Man könnte sich vorstellen, ohne weiteres, in Shanghai ein quasi oder nahe demokratisches System, parlamentarisches System wie in Hongkong etwa einzuführen. Sie hatten gerade sowas im Sinne, wo ein Teil direkt gewählt wird,
Kommunen,
ein Teil
und Provinzen so weiter. Anfangen.
Das kann man natürlich machen. Ich habe mit vielen Chinesen darüber gesprochen, die sagen, ja, das könnten wir machen. Aber man muss sich darüber klar sein, dass 2.000, 3.000 Kilometer westlich von Shanghai, in Ningxia oder in Jiangsu oder in Xinjiang oder irgendwie so etwas, die Leute immer noch darüber nachdenken, wer denn eigentlich der nächste Kaiser sein wird. China lebt nicht nur in großen Wohlstandsgefällen und Einkommensgefällen, sondern die leben buchstäblich in verschiedenen Jahrhunderten. Das muss man ja auch zusammenhalten. Man kann sich nicht vorstellen, auf einmal in Shanghai ein demokratisches System einzuführen und 200 Kilometer weiter in Nanjing das nicht zu tun. Das ist eine große Schwierigkeit. Und ich möchte, wenn ich darf, noch einen Punkt sagen in Bezug auf die Kräfte, die ein positives Szenario verwirklichen helfen könnten. Diese Kräfte werden vor allen Dingen aus China selber kommen und nicht vom Ausland. Warum? Die Chinesen wissen ganz genau, dass das Wirtschaftsmodell, das wir im Westen haben, das Entwicklungsmodell, das wir seit 200, 250 Jahren betrieben haben, für sie keine Überlebenschance bietet. Das ist aus Ressourcengründen nicht zu machen. Deshalb ist in China die Entwicklung neuer Technologien, neuer Verfahren, neuer Prozesse viel dringlicher als bei uns. Man kann sich ja vorstellen, wenn jemand, sagen wir mal, an der mittleren Loire lebt, buchstäblich wie Gott in Frankreich, dass sich solche Leute sagen, ja, wieso müssen wir uns eigentlich hier mit den Chinesen und mit den Indern rumschlagen, ist doch alles sehr schön, lass mal so weitermachen wie bisher. Kann man sich ja vorstellen. Das ist in China keine Alternative. Die Chinesen müssen ein anderes Entwicklungsmodell bringen und setzen dabei, das ist sicher ein bisschen anders als hier, sehr stark auf technokratische Lösungen, nicht auf politische Lösungen. Und deshalb erwarte ich auch große Veränderungen, gerade in dem Bereich, in dem Sie auch arbeiten, im Bereich Umwelttechniken, in Bezug auf also alles, was mit Klimawandel, Umwelt, Wasser und so weiter zu tun hat. Da werden wir sehr viele Innovationen in China bekommen, die den Chinesen helfen werden und deshalb auch allen anderen.
Da haben Sie mir ein Stichwort gegeben. Sie haben eben Frau Menon schon angeschaut. Frau Menon, es ist ja zum Beispiel, die deutsche Solarindustrie gerät ja enorm unter Druck, weil es ja eine sehr leistungsfähige Solarindustrie in China gibt. Ist das ein Trend in China oder ist das vielleicht gerade in diesem Bereich nur eine Ausnahme?
Ich glaube, die Regierung hat sich für sich eigentlich auch eine Industriepotenzial gesehen. Und beim Beispiel, das Sie jetzt ernannt haben, die Solarindustrie ist nur ein Beispiel davon. Was wir hier in China jetzt momentan sehen, ist, dass eine lokale Industrie sich entwickelt, nicht nur um Massenproduktion. Ich würde sagen, der Solarenergiebereich ist jetzt momentan noch ein Massproduktionsmarkt. Es gibt ungefähr 500 Hersteller von Solarzellen und Modulen in China. Was die da machen, sind teilweise auch technische hochwertige Leistungen und bei niedrigen Preisen. Auf jeden Fall, die haben andere Kostenstrukturen, die sind effizient. Die anderen Bereiche, also ich glaube da, man kann auch die Windindustrie erwähnen. Die Windindustrie, als ich in China kam, da waren nur 2 lokale Hersteller 2001. Inzwischen sind 70 Hersteller von Turbinen in China. Also es gibt auch in diesem Bereich eine klare lokale Industrie, der auch gefördert und unterstützt von der Regierung ist. Das heißt, die Regierung hat schon die Weichen gestellt für eine grüne Industrie. Und diese Weichen sind auch weiterhin zu gehen, nicht nur auf die lokale Massproduktion, auch von der Innovation. Es gibt einen Unternehmergeist in China, der unglaublich ist. Zum Beispiel Herr Wu Chuangfu. Der ist bekannt, weiß ich, weil er der reichste Mann China ist. Und er macht was? Er macht elektronische Autos. Wir reden hier über die Autoindustrie. Wir reden über Chinesen, die sich also Volkswagen oder BMW kaufen. Aber letztendlich, die sind die auch, die genauso, die Chinesen arbeiten an elektrischen Autos. Und das vor Deutschland und vor anderen Ländern. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es jetzt ein Momentum gibt in China, nicht nur von der Will der Regierung, aber auch von diesem Unternehmergeist. Es gibt auch Leute wie Broad Aircon, der Herr Wang Jue. Es ist unglaublich. Er war in Deutschland gewesen für 2 Monate. Er kam zurück. Dieser Mann ist eigentlich auch ein sehr, sehr berühmter und auch ganz große Firma, Sherman. Er macht Air Conditioning. Er macht einfach große Air Conditioning-Geräte, die hier super viel Strom verbrauchen. Aber was er machen will jetzt, ist Energieeinsparung. Also er war für 2 Monate in Deutschland, ist zurückgekommen und was er macht? Er hat seine Headquarters in Changsha, seine Heimatstadt, komplett saniert auf Passive House Standard. Und das zeigt noch hier eine Innovation, also vielleicht nicht eine Innovation selbst, aber ein Unternehmergeist. Er macht sein eigenes Markt kaputt. Er verkauft Air Conditioning und in Zukunft er wird Passivhäuser bauen, der überhaupt kein Air Conditioning brauchen. Und das ist für mich das ist Zeichen, also ein positives Zeichen, dass es nicht nur der Will der Regierung, sondern auch eine Industrie und die ersten Weichen einer grünen Industrie kommen.
Also Sie kommen, da kommt eine große Welle auf uns zu und wenn wir meinen, wir haben Marktanteile, dann müssen wir uns zusehen, weil die Chinesen uns da durchaus mit intelligenten Produkten viel Konkurrenz machen können. Herr Sandschneider, Sie haben gesagt, Sie haben der chinesischen Führung bescheinigt, in den letzten 20 Jahren alles richtig gemacht zu haben. Wenn wir das so hören, denkt man, in den nächsten 20 Jahren machen Sie das auch richtig?
Nein, das ist keine Garantie.
Keine Garantie, nicht.
Das kann morgen schiefgehen. Das muss uns immer klar bleiben, bei solchen Versuchen, Szenarien zu bilden, in die Zukunft zu schauen. Die Tatsache, dass über die letzten 30 Jahre keine nennenswerten politischen Fehler gemacht worden sind, die das große Unruhepotenzial, das Herr Greibich zu Recht angesprochen hat, beispielsweise zum Auslösen bringen. Das ist keine Garantie, dass ein solcher Fehler nicht morgen passiert. Aber noch einmal der entscheidende Punkt, und da sind wir, glaube ich, nicht ganz einer Auffassung, Herr Greibig. Ich bin bei all den Diskussionen mit politischen Eliten in China fest davon überzeugt, dass die nicht darauf warten, vom Westen mit Konzepten wie Demokratisierung oder Nachhaltigkeit endlich beglückt zu werden. Das wird anders kommen. Ich beobachte jetzt schon in vielen Bereichen hocheigenständige Versuche, nicht nur Umwelttechnologie eigenständig zu entwickeln und auf die Weltmärkte zu bringen, sondern auch die Technologie, die sich in den grauen Zellen in Form von Theorien abspielt, zu entwickeln. Unsere chinesischen Freunde denken über eine eigene Theorie der internationalen Beziehungen nach. Wenn sie unsere nicht kennen, haben sie nichts verpasst. Hochtheoretisches Zeug, aber sie tun es auf ihren eigenen Weg. Sie denken über eigene Formen der Organisation, was meinen Sie, von politischer Partizipation nach. Darum geht es, wenn wir über Demokratisierung reden. Und wir glauben, wir können es uns noch leisten, 1,3 Milliarden Menschen mit einer durchaus ausgefuchsten politischen Führung zu erklären, wie Demokratie funktioniert. Aber die Modelle funktionieren schon im Ansatz nicht. Lassen Sie mich das sagen. Wir haben uns daran gewöhnt, nach ökonomischer Entwicklung entstehen Mittelschichten, die wollen Partizipationsrechte und dann entsteht Demokratie, richtig? Das war unser Beispiel. Dann müsste die Demokratie in China schon längst ausgebrochen sein, bei 120 Millionen Mittelschichtsangehörigen. Warum bitteschön passiert das nicht? Jetzt beobachten wir Wahlen auf lokaler Ebene, große Debatten, aber sehr viel weiter als über die lokale Ebene hinaus wird es nicht gehen. In China würde man sowas vielleicht Netzwerke nennen, wie man politische Partizipation organisiert. Wenn Sie heute mittelständische Unternehmer in China sind, Sie müssen nicht darauf warten, dass Sie endlich nach 4 Jahren einmal Ihre Stimme abgeben dürfen, um mitzuentscheiden, was Ihre Regierung tut. Sie haben nämlich einen Onkel in der Stadtverwaltung, eine Tante bei einer anderen Behörde, der Neffe Ihrer Frau kennt auch noch jemanden. So organisieren Sie heute schon in China politische Partizipation. Und wissen Sie was? Die Theoretiker in China denken längst darüber nach, wie sie daraus, angelehnt an das Beispiel, was einem gar nicht einleuchten will, Singapur, ein Modell basteln können, das Chinas politische Entwicklung zum Modellcharakter macht, in offener Rivalität zum Westen. Und zumindest in Afrika findet China jetzt schon dankbare Abnehmer solcher Überlegungen.
Könnten Sie die vielleicht mal an einem Punkt konkretisieren, wie das aussieht mit der Tante? Das ist ja was ganz Nettes, das gibt es in Italien auch, in Deutschland vielleicht auch. Nein,
wissen Sie, aber das muss man gar nicht konkretisieren, das kann man, wir können das von außen nicht wirklich ablesen an der Struktur von Politik und Wirtschaft in China, weil uns die chinesischen Namen dafür keinen Anhaltspunkt geben. Sie können einen Herrn Tang haben, der verschwägert ist mit Frau Lin, und nichts erkennen Sie an Verwandtschaftsbeziehungen. Ein einziges Mal ist uns das passiert, herauszufinden, worum es geht. Das waren die berühmten Studenten vor 20 Jahren auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Die haben als erstes eine Liste veröffentlicht mit Namen der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen der Top-politischen Elite und der Top-Wirtschaftselite. Wenn Sie einen Strich drunter ziehen unter diese Liste, kommt raus, China war damals zumindest in den Händen von 5 großen Familienclans. Der von Deng Xiaoping war einer. Der von Zhao Ziyang, den Namen kennt man noch, war ein zweiter. Der von Li Peng, ein dritter. So ist das organisiert. In großen Netzwerken, die aber für Außenstehende im Prinzip nicht durchschaubar sind. Spannende Frage. Was ist auf Dauer effizienter? Westliche Demokratiemodelle oder das Networking, was Chinesen gerne Guanxi nennen?
Herr Greibig.
Ja, also Herr Sandschneider, es will ja niemand den Chinesen irgendein westliches Demokratiemodell vorexerzieren und den aufoktroyieren in irgendeiner Form. Ich möchte aber Ihre Frage ganz einfach beantworten. Es ist richtig, dass die Mittelschicht etwa, sind glaube ich sogar noch mehr als 120 Millionen, wahrscheinlich etwa 200 Millionen. Warum sind die nicht aufmüpfig? Ganz klar, denen geht's hervorragend und die sind voll einverstanden mit dem, was zurzeit passiert. Es gibt eine Minderheit, allerdings auch in der Mittelschicht, die versucht, mehr Freiheitsgrade zu erwerben. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das kommt aus der Wissenschaft, das kommt aus der Kultur, das kommt auch sogar aus der Wirtschaft und so weiter, weil ihnen bestimmte bürokratische Hemmnisse zu stark sind und natürlich vor allen Dingen auch die Korruption und ähnliche Sachen.
Der falsche Onkel.
Na, das ist, mag sein, aber jedenfalls ist dort die Korruption jedenfalls gigantisch. Aber ich möchte nochmal erklären, weshalb das Szenario oder die Szenarien keine Fiktion sind. Wir wissen heute, dass bei einem Wirtschaftswachstum dieser Art von etwa 11-13%, selbst bei 9%, die Schäden, die Folgeschäden, die dieses Wirtschaftswachstum ausrichtet, nicht mehr bezahlbar sind. Das heißt also, die Schäden sind wesentlich größer als die Gewinne, um die Schäden wieder zu reparieren. Das heißt, man muss also zurückgehen und fragen, wie können wir das Wirtschaftswachstum drosseln, eine etwas andere Entwicklung versuchen. Und nun muss ich mal eins sagen, mit westlichen Aufoktroyieren hat das überhaupt nichts zu tun. China hat unterschrieben die Agenda 21 auf der Rio-Konferenz. China hat unterschrieben die Millenniumserklärung. China hat unterschrieben mit allen anderen internationalen Staaten dieser Welt, bis auf 3, 4, die Johannesburg erklären. Da steht alles drin, dass wir in dieser Welt eine nachhaltige Entwicklung dringend brauchen, weil wir sonst nicht zukunftsfähig sind. Alles von China unterschrieben worden. Insofern ist mir da nicht bange. Das hat also mit Westen gar nichts zu tun. Das ist von allen Himmelsrichtungen und allen Ländern dieser Erde unterzeichnet worden.
Und das reicht Ihnen schon, Herr
Grau? Nein, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. So, jetzt komme ich zu dem, was Frau Menon gesagt hat. Und das ist ja richtig. Die Chinesen, insbesondere die, die heute in Führungsposition sind und sehen, dass die Schäden, die Folgeschäden so gigantisch sind, dass diese Gruppe heute mit allen erdenklichen Möglichkeiten und Mitteln versucht herauszufinden, wie können wir die Entwicklung anders gestalten. Da geht es um regenerative Energien, um Energieeffizienz, da geht es um Umwelttechnologien, da geht es um Medizintechnologien, da geht es natürlich um Logistik, um Organisation, um das viel effizienter zu machen. Die Frage, die sich aber stellt, und die kann man einfach nicht wegschieben, ist sozusagen der Zeitraum, in dem die Veränderung im Hinblick auf ein verträgliches Wachstum mit einer entsprechenden nachhaltigen Strategie, ob der ausreicht. Die Chinesen, und da bin ich vollkommen bei Ihnen, Frau Menon, sind und auch bei Herrn Krämer sehr sozusagen sensibel geworden, was diese Entwicklung anbelangt. Sie versuchen alles zu unternehmen und ich kann nur eins sagen, wir sollten davor nicht die Augen verschließen, sondern alles tun und wir haben ja auch ständig Delegationen bei uns, um unsere Möglichkeiten mit in diesen Entwicklungsprozess der Nachhaltigkeit einzubringen. Wenn uns das gelingt, bin ich sehr optimistisch. Ich muss allerdings dazu sagen, es kann auch anders laufen.
Bloß wenn ich das so höre, habe ich natürlich das Gefühl, dass die Chinesen ein viel größeres Rad drehen und ein bisschen schneller dann auch drehen als wir Europäer, die ja doch so ein bisschen langsam sind manchmal in einigen Dingen und dann denken, dass wir doch noch große Marktanteile gewinnen können. Leider. Herr Krämer, Sie hatten sich noch gemeldet. Wir hatten über die politische Teilhabe gesprochen.
Ja.
Und vielleicht
würde ich gerne noch was im Anschluss an den Sandschneider sagen. Also es wäre vielleicht doch ganz gut gewesen, einen Chinesen hier zu haben. Dann wird man vielleicht in dieser Angelegenheit mit Guangxi ein bisschen präziser werden. So naiv kann man das ja nicht darstellen. Wir haben ja solche Beziehungsgeflechte in Deutschland auch. Ich komme aus dem Rheinland. In Köln nennt man so etwas Klüngel. Das ist ein ganz ähnlicher Begriff wie Guangxi. Das, was wirklich interessant ist, langfristig, ist nicht diese Guangxi-Geschichte, sondern die wirkliche Herausforderung der Entwicklung des politischen Systems in China besteht in der anderen Konstruktion, in dem anderen Verständnis dessen, was ein Rechtsstaat ist. Bei uns, wir sind Rechtsstaat. Das bedeutet, die Regierung kann nur das machen, was ihr per Gesetz erlaubt ist. In China haben wir in diesem Sinne keinen Rechtsstaat, sondern in China liegt die Macht bei der Verwaltung. Das ist etwas, was Sie nicht nur auf der oberen Ebene, auf der politischen Ebene erfahren, das merken Sie auch in Betrieben, in allen Organisationen. Es ist die Verwaltung, die ausführende Gewalt, die Kraft hat. Mhm. Und wegen des großen, ja eigentlich doch unbestreitbaren Entwicklungserfolges, den die Chinesen gehabt haben, hat natürlich jetzt dieses politische Modell, wenn ich das mal als politisches Modell konzipiere, seine eigene Legitimation gewonnen durch den Erfolg.
Wenn Sie es ganz einfach formulieren, dieses politische System zieht seine Legitimität nicht aus Verfahren wie Wahlen, sondern aus der Effizienz von Problemlösungen.
Herr Krawitz, Sie hatten sich noch gemeldet. Ich wollte ja noch ein bisschen auf das negative Szenario, aber ich fand das jetzt auch so interessant, mal zu sehen, wie kann so eine andere politische Teilhabe aussehen, außerhalb der europäischen Vorstellung von Demokratisierung etc. etc.
Ich möchte ganz kurz nochmal an Herrn Krämer anknüpfen, weil er einen ganz wichtigen Punkt hier eingebracht hat. Wenn China sozusagen als eines der großen friedlichen Länder erhalten bleiben soll, dann wird es sicher sehr stark um das Problem Effizienz gehen. Und dann spielt natürlich Wissenschaft und Technologie eine ganz entscheidende Rolle. Sie hatten das erwähnt und ich bin auch überzeugt davon, dass die Chinesen das voll verstanden haben. Wir haben allerdings heute folgende Situation. In China wird 1,3% des Bruttosozialproduktes in Wissenschaft und Technologie investiert. In Deutschland sind es 1,8, in USA 2,4, in Schweden 3,9 und in Israel 4,9. Das heißt, ich bin überzeugt davon, dass China wahrscheinlich Schweden und Israel nacheifern wird und in den nächsten 10 bis 20 Jahren versucht, einen großen Anteil des Bruttosozialprodukts in wissenschaftliche und technologische Entwicklung zu erbringen. Das wäre sozusagen die positive Variante. Die positive Variante würde dann weitergehen, dass neben dieser Effizienzstrategie auch eine sogenannte Konsistenzstrategie, das heißt, dass sich China versucht, mit nachwachsenden Rohstoffen und mit entsprechend regenerativen Energien zu versorgen. Nun muss man allerdings sagen, was passiert heute? Alle 10 Tage wird ein großes Kohlekraftwerk eingeweiht von der Dimension etwa von 1000 Megawatt. Das ist also fast zweimal so groß wie das von Reuter West hier in Berlin. Alle 10 Tage. Nun können Sie ja diese Kraftwerke auch nicht morgen wieder gleich schließen. Das heißt also, die Frage stellt sich ja, wie bei uns, können wir sozusagen ganz schnell in die regenerative Energiestruktur kommen oder nicht? Und ich sage, da muss alles daran gesetzt werden, dass jetzt der Zeitfaktor möglichst gering gehalten wird. Anders werden wir nicht überleben, davon bin ich überzeugt.
Ja, wie geht's weiter mit China im Jahre 2030? Wo wird China stehen? Herr Krämer, wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich bin natürlich notorisch optimistisch. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich in China arbeite und versuche, im Erziehungsbereich, im Ausbildungsbereich an der Lösung dieser Probleme mitzuarbeiten. Die Frage, ob die Chinesen individuell sich verändern können, die Leute, die in die Führungspositionen hineinwachsen, ob die sich so verändern können oder schnell genug begreifen, welche Verantwortung ihnen eigentlich zugewachsen ist, ist das Kernproblem von Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen in China zurzeit. Das, was da passiert ist, ist ja Folgendes. Die Partei, dieses stark zentralisierte System, hat dezentralisiert und tatsächliche Macht an Unternehmen und Organisationen delegiert. Das bedeutet, dass die Möglichkeiten des Staates Einfluss zu nehmen, entsprechend gefallen sind. Das ist natürlich immer noch ein sehr starker Staat, aber die Arbeitnehmer, die Qualität von Produkten und so weiter hängt natürlich ab von der Qualität der Manager und Unternehmensleiter. Und dabei kommt es zu schlimmen Unfällen, schlimmen vielleicht auch systemischen Unfällen. Denken Sie nur an diesen Milchskandal vor einem Jahr. Solche Geschichten passieren natürlich da. Die Frage ist also dann, in welchem Maße wird es möglich sein, in China den stark aufkeimenden Egoismus, die Möglichkeiten, die sich den Unternehmern auch bieten, von denen Frau Mignon sprach, die eine sehr positive Kraft auch sehen, in welchem Maße wird es möglich sein, da ein Verständnis für die soziale Verantwortung klar zu machen und in den Gehirnen und Herzen, in die Gehirne und Herzen hineinzukriegen, damit es nicht zu negativen Entwicklungen kommt. Da liegt ein großes Risiko, aber das müssen wir natürlich lösen.
Frau Minow, wie sehen Sie China im Jahre 2030?
Die Rolle von Nichtregierungsorganisationen, ja, Beteiligung der Zivilgesellschaft, da bin ich schon überzeugt, dass zum Beispiel seit letztes Jahr mit dem Erdbeben viel mehr Sozial-Zivilgesellschaft auch mit eingebunden sind in solchen Projekten oder Aktivitäten.
Und Sie meinen, dass es zunimmt?
Es zunimmt, ja. Und auch also das Verhältnis der Menschen. Wir haben das auch gesehen, also ich meine in meinem Kreis von Freunden in Arbeit, dass die Leute sich engagieren und dafür auch was machen, was tun. Ich wollte noch einen Punkt zu dem Szenario mit der Frage der Energiemix. Es ist richtig, dass China hier erneuerbare Energien ausbaut. Und es ist auch klar, es gibt auch klare Ziele. 2020 sollten es 20% der Gesamtstromerzeugung mit erneuerbaren Energie gedeckt. Aber das heißt 2030, es kann nicht 80% davon geben. Wir reden jedes Jahr von einer zusätzlichen Stromkapazität von über 90 Gigawatt pro Jahr. Das ist ungefähr die Gesamtkapazität Englands. Es kann nicht auf einmal komplett aus erneuerbaren Energien geben. Und dafür würde ich sagen, ein in diesem Szenario, China wird nicht sein Nuklearprogramm stoppen. China plant 32 Kraftwerke bis 2020. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, Kohlekraftwerke werden noch nach wie vor den Basis für Stromerzeugung in China. Deswegen müssen wir uns ganz schnell Clean-Coal-Technologien überlegen und auch effiziente Technologien. Laut der Internationalen Energieagentur ist schon China den größten Land für solche Technologien, größten Markt weltweit für solche Technologien.
Frau Holzer, darf ich eine Anmerkung dazu machen? Wir haben ja ganz schlechte Karten, wenn wir die Chinesen sozusagen darauf hinweisen. Das können wir nur sozusagen als Beispiel geben, zu sagen, ihr müsst jetzt eine ganz andere Energiestrategie machen. Also raus aus den fossilen Energieträgern, raus aus den nuklearen Energieträgern. Deshalb, weil wir schon, und Herr Sandschneider, vor 30 Jahren Szenarien geschrieben haben, dass die fossile und nukleare Energieversorgung in die Sackgasse führt. Vor 30 Jahren. Wir haben 30 Jahre gebraucht, oder sagen wir 27. Seit 3 bis 4 Jahren haben wir endlich den Break-Even-Point erreicht, wo jetzt die regenerativen Energien plötzlich sprunghaft in die Höhe steigen. Wir haben selbst diejenigen, die immer das propagiert haben, wir sind überrascht darüber, dass innerhalb von 3 Jahren die Kurve so gestiegen ist in Deutschland und in Europa, dass wir heute in Deutschland bereits 15% unserer Stromerzeugung mit regenerativen Energien erzeugen. Wir hatten gedacht, wenn wir 4% schaffen, sind wir schon gut. Das heißt also, China muss jetzt, und das ist das Problem, da geht kein Weg dran vorbei. Sie können nicht mehr alle 10 Tage Kohlekraftwerke bringen. Dann ist das der Klimawandel nicht in den Griff zu bekommen. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und die Frage ist also, wie schnell schafft es jetzt China, diese Umsteuerung und damit auch den Bewusstseinswandel herzustellen? Bei uns hat es furchtbar lange gedauert und wir hatten ja massive Widerstände, gerade aus dem Bereich der großen Energieversorger und der politischen Parteien. Das muss man auch mal dazu sagen.
Genau, da haben wir auch oft genug darüber diskutiert. Genau, Frau Minon, wenn Sie darauf jetzt nicht antworten möchten, würde ich gerne Herrn Sandschneider bitten, sein kleines, Sie haben was gegen Szenarien, nicht? Ihre Vorstellung über das Jahr 2030 in China, uns doch mal kurz zu skizzieren.
Sie haben einen falschen Eindruck gewonnen. Ich habe überhaupt nichts gegen Szenarien. Szenarien ist praktisch das Einzige, was wir haben, wenn wir in die Zukunft denken und den Boden gesicherter Tatsachen verlassen. Alles, was wir jetzt am Ende gehört haben, auch was Herr Kreibig gesagt hat, heißt, in China tickt die Uhr. Es tickt die ökologische Uhr und es tickt die soziale Uhr. Und natürlich ist es in unserem Interesse, dass dieses riesige Land stabil bleibt, aber keiner weiß so richtig, wie das funktionieren kann und funktionieren wird. Wir haben uns jetzt fast ausschließlich auf die innere Dimension Chinas konzentriert und noch gar nicht auf die äußere. Das Stichwort Ressourcenkonkurrenz beschäftigt uns im Augenblick in der Presse so ein bisschen mit Nigeria und gelegentlich mit Angola. Manchmal regen wir uns über den Sudan auf. Ich wage ein Szenario vorauszusagen, wo wir potenziell in eine sehr schwierige Situation mit unseren chinesischen Freunden kommen können, wenn es um Sicherung auch unserer Ressourcen geht, all dieser feinen, kleinen, besonderen Metalle, die Sie angesprochen haben und einige mehr. China verfährt an dieser Stelle mit einer konsequent anderen Strategie als wir. China verlässt sich nicht in seiner internationalen Ressourcenpolitik auf Marktpreise, sondern kontrolliert Produzenten. Und nun versuchen Sie mal CNOOC davon zu überzeugen, dass das von diesem Unternehmen, Staatsunternehmen in Nigeria geförderte Öl, bitteschön über Weltmarktpreise vielleicht auch Kalifornien zugutekommt oder Deutschland oder sonst irgendjemandem. Viel Spaß beim Versuch. Also da zeigen sich Dimensionen, die nicht nur schlicht mit dem Begriff Nachhaltigkeit oder sowas zu erklären oder abzuzeichnen sind. Mich würde es nicht wundern, dass Sie nach 2030 fragen, wenn die Bäume in China auch nicht in den Himmel wachsen? Alles, was wir jetzt an 30 Jahren Entwicklungstrends sehen, lässt sich so nicht fortschreiben. Das ist ja die Quintessenz dessen, was Sie gesagt haben, Herr Greibig. Es lässt sich weder fortschreiben, was den Ressourcenverbrauch angeht, noch was die Ökologieschäden angeht. Es lässt sich nicht fortschreiben und insofern tickt die Uhr. Werden die Chinesen schnell genug in der Lage sein, neue Technologien zu entwickeln? Werden sie in der Lage sein, sie in die breite Masse ihrer Bevölkerung hineinzubringen? Es sind 1,3 Milliarden Menschen. Und ich mache noch einmal die Klammer auf, wir reden ja bitteschön an dieser Stelle heute Abend über China, aber eben nicht nur über China. Wir müssen Indien, wir müssen Brasilien, wir müssen Teile Afrikas mindestens genauso mitdenken. Und das ist die spannende Aufgabe für uns Europäer, wenn wir glauben, da bin ich vorsichtig, dass die Zutat europäisches Denken in diesen Szenarientechniken führt manchmal zu einer europäischen Sicht der Dinge, die Eliten in anderen Teilen der Welt längst nicht mehr teilen. Und was mich gelegentlich erschreckt, ist die aus unserer Sicht ausgesprochene Frechheit, in Anführungszeichen, mit denen asiatische Eliten über die Welt von morgen nachdenken, in der Europa keine wirkliche Rolle mehr spielt. In einer multipolaren Welt ist für chinesische Eliten nicht klar und eindeutig, dass Europa ein Pol ist.
Das war apropos China 2030. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Professor Dr. Rolf Krämer, Dekan und Vizepräsident der China Europe International Business School, eine der führenden Hochschulen in Asien, Frau Magali Menon, Leiterin der Abteilung Bauen, Energie und Umwelt an der Deutschen Außenhandelskammer in Shanghai, Professor Dr. Eberhard Sandschneider, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Autor des Buches Globale Rivalen, Chinas unheimlicher Aufstieg und die Ohnmacht des Westens. Und für die gute Zusammenarbeit bedanke ich mich bei Professor Dr. Rolf Greibig, Direktor des IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Mitglied des World Future Councils und Verfasser der Studie China 2030. Und mein Name ist Ute Holzheim. Tschüss.